Good morning. Right here, exactly 5 years ago, Frank Rieger and myself held a lecture that was called We Lost the War. It was about how we felt the fight over privacy and wider civil rights was going. For those of you who weren't there, it wasn't a very happy story. It was at the height of the post 9/11 paranoia. It was a done deal that the whole EU was going to have data retention. And Frank and I set out to explore the future a little bit. I guess the pessimism in our talk was partly inspired by the awe, the sheer awe that we felt over this perfect storm. What we saw felt like, at that point, a desperate last stand in a world which was facing economic non-sustainability, climate change, major power shifts, and the end of cheap oil and many other natural resources. All of this was happening in the next few decades. Each independently, these are factors capable of causing serious mayhem. Now, a lot of what we predicted for the short term did in fact play out. It is many more people today than in 2005 that the world is headed for turbulent times, and that this perfect storm that we saw is still very much out there. But obviously the fight over privacy is still ongoing, so in that sense we were wrong. We did not in fact lose the war, at least not completely and not everywhere. In Germany this became apparent when the Constitutional Court started defending privacy and civil liberties in earnest. Many of you already know this. They first told the government that cops cannot go randomly OCRing license plates of traffic whizzing by on the road just because they feel like it. Then they ruled that spying on people's computers is like spying in people's bedrooms and that it needed the same sort of stringent laws to make sure that that didn't happen all over the place. And then to cap it off, they killed data retention in Germany, at least for now. The courts saved the day in such a grand way, and I think nobody in 2005 thought that was a very likely outcome, including the people that brought these cases to court. Imagine how easily these judges, like so many other judges, could have gotten all these complex issues wrong. If you compare Germany to a bus, then it's like these judges jumping out of their seats, pushing aside the driver and pulling the handbrake just before the bus tumbled into the ravine. And for them and for all of us, I hope these judges on the court live long enough for the rest of Germany to also see it that way.
So, willkommen zu DEF Radio. Es ist kurz nach 13 Uhr heute am 2. Januar. Und was ihr gerade gehört habt, war die Eröffnungsrede, die Keynote vom 27C3, dem 27. Chaos Communication Congress. Gehalten von Rob Ronrip. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Kommt aus Holland. Ich habe mir vorhin extra noch ein paar YouTube-Videos angeschaut, um rauszufinden, wie man ihn eigentlich ausspricht. Und die Musik, die davor kam, war von Oleg Serkov, I Still Remember. Ja, der 27. Chaos Communication Congress. Das ist ein jährlich stattfindender Kongress seit einigen Jahren oder seit mehreren Jahren findet der immer in Berlin statt, immer zwischen Weihnachten und Silvester. Und ja, einige Leute aus Ulm hier waren auch mit dabei. Ich war in Berlin, ich war aber nicht alleine dort, waren noch ein paar andere da und Jürgen war auch mit dabei und Jürgen ist heute hier mit im Studio. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und ja, sonst die anderen haben es leider bisher nicht hergeschafft. Phil ist leider krank geworden, aber Katja ersetzt ihn heute. Hallo Katja.
Hallo.
Ja, ich hoffe ja, dass vielleicht der eine oder andere, der auch noch beim Kongress mit dabei war, heute anruft. Und dazu haben wir auch eine Telefonnummer. Alle anderen dürfen auch anrufen, wenn sie irgendwas sagen möchten. Und unsere Telefonnummer wäre die 0731 938 6299. Also Telefon zu uns ins Studio ist 0731 938 6299. Oder, wenn man nicht anrufen möchte, wir haben auch wie immer unseren IRC-Chat. Der Channel DEF Radio ist gerade noch ein bisschen leer. Also wer möchte, irc.bn-ulm.de ist der Server und Channel DEF Radio. DEV Radio heißt es. Das alles ist auch nachzulesen auf defradio.de. Da gibt es die ganzen Infos auch. Ja, frohes neues Jahr noch mal allen, die uns zuhören. Jetzt beim Jahreswechsel. Der Kongress ist ja auch immer so am Ende des Jahres. Da gibt es ja auch wieder Jahresrückblicke und Ausblicke. Wie sieht's denn, was wird es denn nächstes Jahr geben? Was bringt denn die Zukunft? Ja, was gab es denn dieses Jahr eigentlich so? Letztes Jahr, 2010 mittlerweile. Es war einiges los. Warst du, Jürgen, beim CCC-Jahresrückblick bei dem Vortrag?
Ja, da war ich mit dabei. Da stellt immer die Konstanze, der Andy, ich glaube Andreas und wer noch einer?
Frank Rieger,
genau. Die stellen da immer so ein bisschen vor, was sie so das Jahr über gemacht haben, auf welchen Konferenzen das sie waren und was alles passiert ist, so im Zusammenhang mit CCC. Ob sie mal wieder irgendwelche Gutachten gemacht haben und so weiter. Und geben dann halt so einen kleinen Rückblick.
Ja,
was war denn alles? Gute Frage.
Also am Anfang des Jahres ging ziemlich viel los. Jetzt ist mir gerade entfallen. Irgendwas war, was mich ganz überrascht hatte, dass das dieses Jahr gewesen ist. Weiß ich nicht mehr genau, aber es ging zum Teil um die Vorratsdatenspeicherung. Genau, die Gerichtsverhandlung war 2010.
Mhm.
Und das Urteil, dass eben die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie vorgesehen war im Gesetz, nicht durchgeführt werden kann. Die Richter haben zwar gesagt, ja, Vorratsdatenspeicherung an sich schon, aber nicht so, wie die das technisch vorschlagen.
Ja, sie hatten einige viel strengere Auflagen gegeben, dass die Daten viel besser geschützt werden müssen und nicht einfach so rausgegeben werden sollen.
Genau, und es ist halt die Frage, ob das so, oder das erschwert es deutlich. Und das ist jetzt erstmal außer Kraft.
War das dieses Urteil, wo es dann hieß, hinterher sei jetzt mehr oder weniger ein neues Grundrecht geschaffen worden, so auf eigene elektronische Daten, wie hieß das? Oder war das ein anderes?
Naja, es gab einige Urteile, gerade in der Keynote, das waren jetzt die ersten 2 Minuten nur von der Keynote, die ging länger, die ging etwa eine Stunde, nicht ganz. Und Rob hat da viel gesprochen, gerade über Privacy und Daten und auch eben über verschiedene Urteile. Da war einiges los mit Wahlcomputern. Dieses Jahr nicht in Deutschland, das haben wir schon, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, dass es in Deutschland das größere Thema war. Aber in Holland und Indien, da geht es auch wieder viel um Wahlcomputer.
Der Rob ist ja auch der Chef Wahlcomputer Anfechter in Holland gewesen. Der hat diese Initiative Wir vertrauen Stemmcomputers nicht oder so ähnlich. Halt, wir vertrauen den Wahlmaschinen nicht. Ja. In der holländischen Variante gegründet. Mhm. Und da ging das eigentlich auch aus, dass diese ganze Wahlcomputer-Geschichten, weil die Firma NEDAP ist doch, glaube ich, aus Holland, oder?
Woher die Firma kommt,
zumindest da in der Gegend irgendwo.
Ja, also sie haben auf jeden Fall, sie hätten gewonnen, aber sie haben dann aufgehört, sie haben den also selber aufgegeben, weil es die Wahlen beeinträchtigt hätte, weil da waren irgendwie Wahlen wären da gekommen und das hätte ein Problem gegeben, weil die wussten gar nicht mehr, wie Papierwahl funktioniert oder die Infrastruktur für Papierwahl war gar nicht mehr vorhanden. Und wenn sie es geschafft hätten, diese Wahlmaschinen zu verbieten oder diese Wahlcomputer, dann wäre die Wahl gefährdet gewesen und dann hätte man irgendwie Notstandrecht da einberufen müssen und das hätte auf jeden Fall ein Problem gegeben und das wollten die halt auch nicht. Sie waren halt gegen Wahlcomputer, aber nicht gegen die Wahlen selbst. Ja, aber er hat auch viel mehr so geredet. Also er hat gemeint, er hat von dem Vortrag vor 5 Jahren, hat er erzählt, hat er mit Frank Rieger einen Vortrag gehalten, We Lost the War. Und da damals war das wohl sehr pessimistisch. Ich habe den Vortrag leider nicht gehört. Ich habe mir vorgenommen, mir den noch anzuschauen, aber das habe ich jetzt vor der Sendung hier nicht mehr geschafft. Aber We Lost the War, da ging es eben darum, ja, eigentlich ist es aus mit Daten, mit Privatsphäre in Deutschland. Und wir haben aber doch jetzt, also einiges wurde vom CCC jetzt doch gewonnen. Vorratsdatenspeicherung, ja, diese Themen.
Ja gut, die Vorratsdatenspeicherung wurde ja jetzt ausgesetzt vom Bundesverfassungsgericht. Und ich glaube auch nicht, dass man wirklich irgendwie alle Kriege verloren hat. Es gibt natürlich immer wieder solche Schlachten und so weiter. Aber wenn man sich mal anguckt, was war denn was, was sich vor 20 Jahren oder so, wie sahen denn da die Forderungen vom CCC aus? Und wenn man sich dann anguckt, was davon heute umgesetzt ist, dann muss man eigentlich sagen, wir leben in einer Traumzeit, weil damals, es gab kein Internet. Also nicht wirklich für normale Leute. Und so die Hauptforderung war Internetzugang. Und heute kann sich jeder einfach eine Flatrate einkaufen. Ob das jetzt wirklich das Internet ist, das man damals so sich vorgestellt hat, oder, naja, es wird ja häufig so kritisiert, dass es eben doch mehr Richtung Fernsehen geht und dass es dann so in eine Konsumwelt hineingeht. Das kann man natürlich alles kritisieren, aber das Internet ist erstmal da. Also, das ist vielleicht nicht unser Verdienst, aber immerhin.
Ja, es war ja noch mehr. Der Bundestrojaner beispielsweise, auch da wurde gesagt, ja, man kann nicht einfach so, oder die Gerichte haben entschieden, Richter haben entschieden, man kann nicht, oder man kann, die Polizei kann nicht einfach Software, ohne dass die User das wissen, auf deren Computer installieren und diese dann damit ausspionieren. Das greift tief in die Privatsphäre ein und dafür müssen ähnliche Regeln gelten, wie für das Abhören von Wohnungen oder
so. Ja, ich glaube, das Urteil war das auch, wo es dann hieß, es sei jetzt so ein neues digitales Grundrecht geschaffen worden. Ich
glaub, ja, genau,
das
war, weil eben davor, Vorratsdatenspeicherung, davor war nicht klar, wie ist es eigentlich rechtlich mit ja, was ist das? Und jetzt wurde eben gesagt, ja, das ist ähnlich tiefgreifend, wie man in Wohnungen von Leuten abhört. Ja, dann ging es auch um automatische Erfassung von Nummernschildern, wenn Autos vorbeifahren, und die Zensurinfrastruktur, also diese Stoppschilder im Internet. Da bin ich auch mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Das Gesetz ist ja in Kraft, aber ausgesetzt. Also es ist ein gültiges Gesetz, wird aber nicht angewendet.
Ja, da wollte die FDP eigentlich nicht so richtig mitmachen, nachdem das Gesetz eigentlich schon verabschiedet war. Und dann haben sie diesen Trick da gemacht.
Ja, diesen Trick, dass man keine Verfassungsbeschwerde einreichen kann, wenn man nicht selber betroffen ist.
Ja, hast du das genau verstanden? Ja. Also jetzt ist ja niemand betroffen, deswegen kann niemand Verfassungsbeschwerde einreichen. Aber ich glaube, es gibt so eine Grenze. Also wenn ein Gesetz mal so und so lang besteht, dann darf man nicht mehr oder irgendwie sowas.
Ich glaube, es ging da um ein Jahr. Und das ist eben gerade diese, also das Gesetz wurde beschlossen. Es gab viele Proteste während der Zeit. Es wurde ausgesetzt. Das heißt, im Moment kann niemand Verfassungsbeschwerde einlegen, weil eben niemand betroffen ist, weil das Gesetz nicht ausgeübt wird. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist eben diese Frist ein Jahr. Das heißt, dass nach einem Jahr ist es eben nicht mehr so einfach, dagegen anzugehen. Und das wird jetzt demnächst soweit sein.
Dann ist das ja quasi ein Hack, um das Bundesverfassungsgericht zu umgehen. Traut man unsere Politiker gar nicht so zu, ne? Mhm.
Ja, und das wurde ja auch auf dem Kongress erwähnt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Vortrag. Aber das wurde auch angesprochen, dass das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass sowas passiert, dass das in Kraft tritt, aber sofort außer Kraft gesetzt wird für so eine Zeit.
Ja.
Ist jetzt eben unklar, was da passiert.
Kann es sein, dass es im Vortrag von Alvar kam? Weil da gab es, das Alvar Freude war beim Kongress, hat einen Vortrag gehalten über Zensursula bis Zensilia oder so ähnlich.
Also das war nicht, da war ich nicht drin, deshalb glaube ich nicht, dass es das war. Es war entweder die Keynote oder, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es der Jahresrückblick auch. Ja, das war der Jahresrückblick, da haben sie es kurz angesprochen. Konstanze war da auf der Bühne und Frank.
Ja, also wenn man 4 Tage lang einen Kongress, einen Vortrag am anderen hört, dann verschwimmt das mit der Zeit auch so ein bisschen. Man kann das dann nicht mehr so genau wiedergeben.
Ja genau, wir haben noch gar nicht genau gesagt, was der Kongress eigentlich ist. Also er geht 4 Tage lang, hat im Dezember am 27. angefangen, ging bis zum 30. Dezember und findet statt im Berliner Kongresszentrum?
BCC,
Berlin Kongresszentrum. Und ja, da gibt es jeden Tag Vorträge, Workshops und viele Leute treffen sich. Es waren an die 4000 Leute dort insgesamt. ich habe das Gefühl, es waren ein paar weniger als letztes Jahr, aber das lag, glaube ich, am Kartenvorverkauf. Weil letztes Jahr gab es noch beim Kongress Karten und dann kamen sehr viele Leute und haben sie versucht, viele reinzubekommen. Dieses Jahr gab es diese 4-Tages-Tickets nur noch im Vorverkauf. Ich glaube, das hat einige davon abgehalten.
Ja, dieser Vorverkauf war natürlich auch etwas umstritten, weil dann viele Leute eben doch keine Karte bekommen haben. Und man musste sich also irgendwie zu 3 verschiedenen Terminen hatte man irgendwie so eine halbe Stunde Zeit, oder ich glaube beim zweiten Termin war es ein bisschen länger, aber auch nicht wesentlich länger, sich da eine Karte zu erklicken. Also da gab es dann halt so ein Web-Interface und das war natürlich auch ziemlich überlastet. Manche haben sich dann beschwert, erst tat es nicht und hinterher waren alle Karten weg. Und das ist natürlich schwierig. Und dann gab es natürlich auch einige Leute, von denen man sagt, die wollte man eigentlich schon beim Kongress treffen, aber die haben einfach keine Karte gekriegt. Also einer davon, ich weiß nicht, ob er dann am Ende dann doch da war oder so, war der Steffen Verneri, der ja quasi einer der Gründerväter vom Kongress war. Und irgendwie ging dann mal so im Vorfeld das Gerücht um, der hat einfach keine Karte, der kommt nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das sehr berechtigt, einen Vorverkauf zu machen, weil ich habe das letztes Jahr mitbekommen. Letztes Jahr konnte man dort noch 4-Tages-Tickets kaufen. Es gab zwar auch schon einen Vorverkauf, aber der wurde nicht so wirklich genutzt. Und dann standen eben tatsächlich viele, viele Leute da in Berlin, sind extra angereist und sind dann nicht reingekommen.
Katja, du kannst... Ja, vor allem erst mal eine Stunde in der Kälte eingestanden.
Ja.
Und dann festgestellt, hoppala, es gibt nichts mehr.
Ja, Katja, du kamst auch erst am zweiten oder dritten Tag, gell? Wie war das da, noch eine Karte zu bekommen letztes Jahr?
Es ging eigentlich. Also man musste halt relativ früh morgens dann da antanzen und versuchen, eine Tageskarte zu kriegen. Und halt jeden Tag dann. Aber also es war eigentlich kein Problem. Aber ich glaube, man hätte halt nicht viel später ankommen dürfen.
Ja.
Also ich hatte letztes Jahr auch gesagt, dieser Vorverkauf, das ist mir alles zu kompliziert und ich gehe einfach hin und kaufe mir die Karte wie üblich. Und ich war natürlich an Tag 0 schon da. Also Tag 0 ist immer der 26. Dezember, der zweite Weihnachtsfeiertag. Da wird alles aufgebaut und am Abend startet dann auch schon so ein bisschen Verkauf. Da machen sie dann die Kasse auf und da kann man schon drin sein und anstehen. Da braucht man nicht in der Kälte stehen und so. Das war immer ganz nett. Aber das hat sich jetzt alles erledigt.
Ja.
Und aber an Tag 0 war es auch kein Problem, eine Karte zu kriegen.
Ja, wir waren auch an Tag 0 da, aber wir kamen dann relativ spät abends, ich glaube so um 11 dort an. Und also am Morgen danach gab es, glaube ich, keine mehr, soweit ich weiß. Naja gut, lassen wir das mit den Karten. Kann man sich viel drüber streiten. Wurde auch viel drüber gestritten, wird bestimmt auch noch viel drüber gestritten. Kann man nichts machen. Ist nun mal so, ich finde es eigentlich... besser mit Vorverkauf, weil es eben verhindert, dass sehr viele Leute anreisen und dann eben keine Karte zu bekommen, was ich problematischer finde.
Für den Fall, dass die Karten so limitiert sind, wie sie sind, ist es natürlich besser, das im Vorverkauf zu machen, damit niemand erstmal kommt und dann doch nichts kriegt. Das ist natürlich klar. Man hat natürlich einiges diskutiert gehabt, dass man sich eine größere Location sucht. Aber das ist nicht so einfach, weil mach mal. Ne? Erstens was Geeignetes finden, das dann auch bezahlbar ist, weil so richtig Messe machen ist meistens eher teuer. Und dann soll es eben auch für uns geeignet sein, also entsprechende Vortragssäle. Wir wollen ja jetzt keine Verkaufsshow oder sowas machen, sondern eben die brauchen die Vortragssäle und auch irgendwie Internet. Also Internet gab es eigentlich schon immer beim Kongress. Ich bin mal gerade so in Gedanken irgendwie zu den früheren Kongressen zurück. Und so ganz am Anfang, da gab es im Hackcenter noch so richtig mit Desktop-Rechnern. Da haben die Leute wirklich ihre großen Monitore und ihre großen Rechner mit reingeschleppt und da das Hackcenter aufgebaut.
Ja, das ist ja zum Teil, haben immer noch viele Leute Rechner dabei. Also meistens sind es natürlich Laptops, aber es stehen ja auch Desktop-Rechner rum. Ist zum Teil auch von der Organisation gleich bereitgestellt.
Ja, das ist natürlich klar. Ich meine, da gibt es nämlich auch im Network Operations Center, in diesem NOC, da gibt es dann einige etwas fettere Kisten, die dann auch als FTP-Server dienen. Also man kann da auch so saugen ohne Ende. Und ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war. Vor ein paar Jahren hieß es mal, der Kongress hätte eine bessere Netzanbindung als ganz Afrika.
Das glaube ich sofort. Also es ist wahnsinnig schnell, wenn man über Kabel drin ist. WLAN ging dieses Jahr meiner Meinung nach auch besser als letztes Jahr. Also letztes Jahr bin ich kaum reingekommen. Wobei ich hatte dieses Jahr auch andere Hardware. Vielleicht bin ich da auf einer besseren Frequenz gewesen.
Ja, ich glaube, da hängt dann schon einiges dran. Also ich hatte mit meiner alten WLAN-Ausrüstung irgendwie gar keine Chance. Da hieß es immer nur Network down oder irgendwas komisches.
Ja, so ging es mir letztes Jahr, bin ich per WLAN gar nicht reingekommen, aber per Kabel sofort gar kein Problem. Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, es hat sich auch so ein bisschen die Art, das Netz zu benutzen, geändert. Also was tut man, wenn man beim Kongress ist und man will wissen, welche Veranstaltung ist eigentlich als nächstes? Also die erste Möglichkeit, die es gibt, man kann sich beim Infotresen so einen gedruckten Fahrplan holen und das ist eigentlich ganz praktisch, weil der braucht keinen Strom, den hat man immer dabei, also so einen Zettel kann man sich in die Tasche stecken. Er aktualisiert sich nur nicht von selber.
Ja, aber das war, also ja... Ja, ist nun mal so.
Und einige Vorträge gab es, die wurden dann kurzfristig mal verlegt oder so. Und wenn man also in den Vortragssälen drin ist, zwischen den Vorträgen, wird dann am Beamer auch so, welche Vorträge als nächstes sind, projiziert. Da kann man sich da informieren. Und dann gibt es natürlich im Netz bei events.ccc.de/irgendwas
events.ccc.de/congress/2010.
Ja, ja, genau.
Und ist aber auch auf der Seite zu dieser Sendung verlinkt, defradio.de, und da im Sendungsplan, da habe ich Links draufgestellt.
Ja, also da findet man dann immer den Vortragsplan oder den Fahrplan, so nennen sie es. Und der ist dann natürlich schon ein bisschen aktueller, weil da wird nämlich regelmäßig was eingepflegt. Und aber selbst da ist es nicht so richtig aktuell, habe ich festgestellt. Also ich war in so einem Vortrag und da hieß es, ja, das, was da jetzt gerade am Beamer steht, das ist noch nicht aktuell. Aktueller sei es im Netz. Und bei einem anderen Vortrag habe ich festgestellt, da sagt einer neben mir, nee, das, was im Fahrplan steht, das stimmt nicht. Ich habe gerade bei Twitter gelesen, das ist so und so.
Ja, Twitter ist mir auch
aufgefallen. Das finde ich eine sehr seltsame Art, dass das, was der CCC eigentlich irgendwie macht, erst bei Twitter steht, dann auf den Webseiten vom CCC und hinterher dann erst am Beamer im Kongresszentrum. Ja, es wird ja eigentlich im Kongresszentrum irgendwie ausgewürfelt und da erfährt man es dann als letztes. Dass der gedruckte Fahrplan nicht aktuell ist, das verstehe ich ja.
Naja. Ja, es gibt aber auch noch, also außer dass man nach Berlin konnte und sich dort alles anschauen, gab es auch die sogenannten Peace Missions. Dieses Jahr, Peace Missions, also das Thema oder das Motto? Ja, das Motto des Kongresses war We Come in Peace. Gibt es jedes Jahr so ein Motto. Letztes Jahr war das Here Be Dragons, also praktisch, wir sind neugierig, wir erforschen die Landkarte, die digitale. Und dieses Jahr We Come in Peace hat meiner Meinung nach auch schon ein bisschen mehr so ein sozialen, kulturellen Klang als das letztes Jahr. Ne? Also es ist immer so ein bisschen...
Ja, die Kongressmottos sind immer irgendwie ein bisschen komplex. Das wird dann im Vorfeld irgendwie diskutiert und irgendjemand entscheidet das dann doch irgendwie seltsam. Ich weiß nicht mehr, es gibt immer mehrere Vorschläge und dann diskutiert man so hin und her. Und dieses We Come in Peace, das war schon am Anfang auch etwas umstritten. So von wegen, ja, wer kommt denn jetzt in Frieden und muss man das überhaupt ernst nehmen? Und da gibt es ja irgendwie so einen Film, so Mars Attacks, die kamen auch in Frieden und haben dann alle niedergemetzelt und so. Also da steckt immer meistens ein bisschen mehr drin in so einem Motto, als man so oberflächlich erkennen kann.
Also mir hat es eigentlich gut gefallen, weil irgendwie man hat jetzt schon gemerkt, wir haben jetzt vorhin auch über diese Gerichtsurteile gesprochen und so. Und das ist ja eigentlich so, wir wollen ja nichts kaputt machen. Wir wollen ja eigentlich die Gesellschaft irgendwie versuchen zu erhalten und dass sich alle wohlfühlen und dass es halt nicht, dass die irgendwann nicht auf die Schnauze fällt. Und daher fand ich das Motto eigentlich ganz passend. Ja, und passend dazu gab es eben die Peace Missions. Da konnten nämlich, wer wollte, konnte eine Peace Mission anmelden und dort konnte man dann über Livestreams die Vorträge alle mitverfolgen oder alle Events, die in den Lecture Halls oder in den Sälen waren, konnte man da live mitverfolgen. Hieß letztes Jahr Dragons Everywhere und dieses Jahr eben die Peace Missions und es gibt von diesen Streams oder gibt es auch wieder Aufzeichnungen, beziehungsweise von den Vorträgen gibt es Aufzeichnungen per Video, Audio-Aufzeichnungen. Die wird es zum Download geben auf dem FTP-Server des CCC und auf verschiedenen Mirrors. Ich habe geschaut, es sind noch nicht so viele online, aber da wird es auf jeden Fall alle mal geben.
Ja, also es gibt schon welche und das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber vorhergehenden Jahren, wo es dann zum Teil irgendwie ein halbes Jahr gedauert hat, bis man überhaupt irgendwas gekriegt hat. Also ich weiß, am Anfang, da hat sich Michael dann immer so beschwert, von wegen, ja, und das Format sei ja auch ganz schlecht und AVI geht ja gar nicht und ich weiß nicht was alles. Also ich glaube, das ist inzwischen deutlich entspannter.
Ja, ja. Es gab auch jemanden, der hat die ganzen Streams gedumpt, also mitgeschnitten und hat die dann auf seiner Webseite veröffentlicht. Ich habe den Link in unserem
Blog. Hat er die Internetstreams gedumpt oder die DVB-T?
Du fragst Sachen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, weil also man muss es mal vielleicht sich auch noch vergegenwärtigen, was es da so alles gibt, ne? Also nicht nur, dass da ein Kongresszentrum ist mit Vorträgen und es gibt einen Internetstream, sondern wir hatten einen eigenen Fernsehsender.
Ja,
also,
stimmt.
Der über DVB-T das ausgestrahlt hat, die ganzen Vorträge. Da konnte man also in allen drei Sälen praktisch live im Fernsehen gucken, was da gerade abgeht.
Weißt du, wie weit man das empfangen konnte?
Wie weit weiß ich nicht. Es hieß, 6 Watt hätte der Sender.
Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das relativ viel für einen Fernsehsender.
Also wahrscheinlich ganz Berlin oder so.
Ja, das ist ganz schön cool. Nicht.
Aber im Kongresszentrum selber hatten auch einige da die DVB-T-Ausrüstung mit dabei. Da gibt es wohl so. Also ich saß neben einem, der meinte ja, so für 20 Euro hätte er sich da so eine kleine Antenne mit einem USB-Stick dazu und dann konnte er einfach auf seinem Laptop die DVB-T-Streams gucken.
Ja, ich hatte auch eine Karte dabei, so eine PCMCIA-DVB-T-Karte, aber ich habe sie nicht benutzt. Bin einfach nicht dazu gekommen. Man hat mal genug zu tun, wenn man auf dem Kongress ist.
Ja, und neben Fernseher, also eigener Fernsehsender und eigenem Livestream, richtiges Internet und so weiter, gibt es dann natürlich ein eigenes Telefonnetz, und zwar zwei davon. Eins über GSM, das ist relativ neu. Ich glaube, letztes Jahr war das das erste Mal.
Ich glaube auch, da wurde es auch kaum benutzt, aber dieses Jahr haben das wohl mehr Leute gemacht. Und DECT gab es noch.
Und dann gibt es auch schon seit einigen Jahren das eigene DECT-Netz.
Ja, das war cool. Also ich habe auch mein DECT-Telefon mitgenommen, habe das da angemeldet. Meine Telefonnummer war 2103. Nee, vergessen. da konnte man sich eben seine Telefonnummer geben lassen. Da konnte man auch also innerhalb des Kongresses telefonieren. Man konnte raus telefonieren und man konnte auch angerufen werden dort. Ich habe nur ein einziges Telefonat geführt diesmal. Außer, dass ich manchmal vor dem Bildschirm stand, wo die Vorträge übertragen wurden, wo man die sehen konnte. Da konnte man über sein Deck, konnte man da dem Audio zuhören.
Ja, also es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wenn man auf dem Kongress ist und irgendein Saal ist überfüllt, dass man sich dann eben trotzdem noch anhören oder zugucken kann, was da jetzt drin abgeht, auch wenn man nicht mehr reinkommt. Und eine Möglichkeit, das als Audio zu machen, ist eben überdeckt. Man kann sozusagen den Saal anrufen und hört dann natürlich nur in die eine Richtung, was da drin vorgeht. Und vor den Sälen stehen dann große Bildschirme, wo man dann auch sehen kann, was drin ist. Und natürlich dann die Livestreams und das DVB-T.
Okay, Ja, vorhin habe ich das gesagt, es gibt diese Streamdumps, die sind im Moment noch herunterzuladen auf c3.ex23.de. Auch auf, ja, im Blog verlinkt, also wenn man auf die Seite unserer heutigen Def Radio Sendung schaut, dann findet man da die ganzen Links. Ja, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde hier, machen wir kurz Musik und dann schauen wir uns mal an, was es denn für Vorträge und was es denn, ja, an einzelnen Events gab auf dem Kongress. Bis gleich.
Control.
So, hier ist Def Radio bei Radio Free FM. Wie immer spielen wir freie Musik. Da gab es nur einmal eine Ausnahme. Freie Musik heißt, die darf frei verwendet werden, kostenlos, kommerziell manchmal, nicht immer. Aber wir sind ja nicht kommerziell. Und was ihr gerade gehört habt, war zuerst Redmind, Diabolic Country Before the Storm. Und als zweites Section 8, Hooked. Und wir reden heute über den 27. Chaos Communication Congress, der zwischen Weihnachten und Silvester in Berlin stattgefunden hat. Ja, ihr könnt mitmachen bei der Sendung. Also falls ihr auch da wart in Berlin, könnt ihr anrufen oder im Chat mitmachen. Anrufen könnt ihr unter der Nummer 0731 938 6299 oder im Chat. Da gibt es einen IRC-Channel, der namens Def Radio auf irc.bn-ulm.de. Ja, Kongress, Vorträge. Letztes Jahr sind wir die so Tag für Tag durchgegangen. Ich würde sagen, das machen wir dieses Jahr anders. Was waren denn so deine Highlights, Jürgen?
Gute Frage. Also sehr interessant fand ich den Vortrag über die PDFs.
Oh, der war super.
Den Vortrag selber fand ich gar nicht so super. Der war unheimlich hektisch.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, der Dame zu folgen. Weißt du, von wo sie war?
Nein, das weiß ich nicht.
Wie also, hieß sie?
Julia Wolf, genau. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob das einfach Julia Wolf heißt und in Wirklichkeit eine Deutsche ist. Aber ich glaube, ich habe hinterher dann mal geguckt. Die kommt von irgendeiner Firma, die so mit Malware irgendwie Analyse was macht. Und also die macht sowas auch beruflich. Mhm. Und das hörte sich schon irgendwie nach irgendwie Ausland an. Weiß nicht genau woher. Aber, also Julia Wolf oder Julia Wolf, wer weiß das schon. Jedenfalls, die hat unheimlich schnell gesprochen und ihre Folien immer hin und her und zack, zack, zack. Also es war etwas schwierig zu folgen. Aber vom Inhalt her, ja, mag sein.
Aus so vielen Leuten.
Ja, aber also es gab Schwierigere. Es war schwierig, ihr zu folgen, aber es war nicht unmöglich. Und der Inhalt war aber super. Es ging um PDF und ja, darum, dass das PDF ja ein ziemlich aufgeblähtes Format ist mittlerweile, und sie hat hauptsächlich über den PDF-Reader von Adobe gesprochen, dass sie nämlich da sagt, also sie hat die Spezifikation gelesen.
Oh ja, die Spezifikation ist wohl ein ziemlich dickes Buch. Und außerdem besagt die Spezifikation, dass man sich nicht an die Spezifikation halten muss.
Echt?
Und kein Reader macht es.
Okay. So, ja. Und ja, da gibt es halt so Wahnsinns-Features. Man kann Videos in PDFs reinhauen, man kann Dateien aus einem oder Programme aus einem PDF ausführen. Und da hat sie eben so Sachen ausprobiert und hat zum Beispiel hat sie eine Datei gemacht, die eigentlich ein Bild ist, also irgendwie ein GIF oder sowas. Und da drin versteckt ist ein PDF, und wenn man das mit einem Bildbetrachter aufmacht, sieht man halt das Bild, und wenn man das mit dem Acrobat Reader aufmacht, dann sieht man eben das PDF. Oder das gleiche hat sie auch gemacht mit anderen Programmen. Sie hat eins gemacht, sie hat den Windows-Taschenrechner als Programm genommen. Wenn man das als Exe ausgeführt hat, kam dieser Taschenrechner, der hat nochmal funktioniert. Wenn man das mit einem PDF-Reader aufgemacht hat, also sie hat es eben nur mit dem von Adobe probiert, dann kam da eben PDF raus.
Coole Sache. Also da kann man so richtig polyglotte Programme schreiben.
Ja. Wo da auch ein Fehler war wohl mal, dass das einfach zum Teil Code ausgeführt hat.
Ja, also PDF beinhaltet unter anderem JavaScript.
Oh ja, richtig, das war auch noch mit drin. JavaScript wird auch ausgeführt.
Also das
aber
ist so richtig.
Es verhält dabei sich anders als das JavaScript, was auf Webseiten normal, also in dem PDF-Reader von Adobe verhält sich das anders als auf Webseiten. Also lauter verrückte Sachen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video an. Das war wirklich super interessant.
Ja, ich glaube, das Video vielleicht ein bisschen langsamer laufen lassen.
Ja, das wäre eine Idee. Vielleicht ja, so 10% langsamer laufen lassen. Vielleicht bekommt man dann alles mit. Ja, das war super. Ja, es gab super Vorträge, was ich auch toll fand. Am ersten Tag, also die Keynote, die würde ich jedem empfehlen, sich die anzuschauen. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Er hat erzählt gehabt von einer Britin, die irgendwie so mit Cybernetics und Finger aufschlitzen. Und
ja, das wollte ich mir fast ein bisschen aufsparen, aber das war am dritten... Nein, das passt gut rein. Das war am dritten Tag, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das jetzt hier finde. Naja, macht nichts. Der Vortrag hieß Cybernetics for the Masses.
Ja, ich glaube, die war auch schon mal beim Kongress, hat damals so Geschichte erzählt, dass sie sich ein Magnet hat in ihren Finger rein implantiert. Und dann konnte sie mit Hilfe von diesen Magneten elektrische Felder spüren. Normalerweise spürt man elektrische Felder nicht, wenn man nicht gerade eine gewischt kriegt oder so. Aber selbst, wenn nur ein schwacher Strom irgendwo floss, dann konnte die mit ihrem Magnetfinger da drüber und hat das dann gespürt.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie schon mal da war, aber ich habe ihren Blog gelesen und da hat sie geschrieben, dass sie ziemlich aufgeregt ist, dass sie jetzt beim 27C3 einen Vortrag halten kann. Und da hat sie gemeint, sie hat bloß ein bisschen Angst davor, dass sie dann eben nicht mehr anonym ist, sondern dass jeder weiß, wer sie eigentlich ist und dass sie dann ihre Glaubwürdigkeit verliert dadurch als Biohacker, wie sie sich selber bezeichnet. Also ist eine Britin, fand ich super sympathisch. Super neugierig. Vortrag war echt klasse. Ob das jetzt jeder ausprobieren möchte, ist die Frage. Also sie hat eben davon gesprochen, ja, sie hat sich eben selber daheim in der Küche Implantate unter die Haut injiziert oder und ja, sie war da wohl auch schon öfter mit Blutvergiftungen im Krankenhaus und.
Naja, gut, ob man das jetzt selber macht oder ob man das einen Arzt machen lässt oder wie auch immer, es ist nicht jedermanns Sache, so mit Implantaten rumzulaufen. Und solange das auf freiwilliger Basis geschieht und das jemand für sich selber macht, weil ihn das interessiert oder so, ist es ja auch in Ordnung.
Ja, also sie nennt sich Left Anonym. Ich habe ihren Blog auch verlinkt auf unserer Webseite. Die Überschrift dieses Blogs heißt Sapiens Anonym und genauso heißt auch die URL sapiensanonym.blogspot.com oder eben den Vortrag anschauen. Super interessant. Also, mich würde das schon mal interessieren, wie das ist, ein Magnetfeld zu spüren. Weil Magnetfelder, so viel Elektronik wie wir haben, gibt es überall. Und sie hat auch gemeint, ja, wenn sie zeichnen könnte, dann könnte sie das jetzt aufmalen. Also sie könnte durch den Raum laufen und sagen, ja, es fängt hier an und da wird es schwächer. Und also sie kann es halt anfassen und spürt es dann.
Ja, sie hat einfach ihre Sinne irgendwie erweitert durch diese Implantate. Ja, also und ich meine, der Körper stellt sich eben auf solche Sachen dann ein und kriegt dann auch ein gewisses Gefühl dafür.
Ja, also was sie konkret gemacht hat, sie hat sich einfach kleine Magnete in die Fingerspitzen implantiert. Und sie hat erzählt, ihr nächstes Projekt oder ihr laufendes Projekt ist, sich einen Kompass ins Bein zu implantieren. Die Magnete, das sind einfach nur die Magnete. Ich schätze mal, sie spürt es dadurch, dass die dann halt ein bisschen ziehen, weil da eben in Fingerspitzen viele Nerven sind. Aber dieser Kompass, hat sie gemeint, da braucht sie dann eine Stromversorgung für, also dass das Strom abgibt an ihre Nerven. Mhm. Sie hat gesagt, sie weiß, wie sie es machen will, sie hat nur noch nicht das Geld dafür. Ja, also das war ein Highlight. Sie hat auch großen Applaus geerntet dann. Zu Recht, finde ich auch.
Ich war dieses Jahr nicht bei dem Vortrag, aber ich habe mir es auch letztes Jahr nur erzählen lassen eigentlich. Aber es ist wohl beeindruckend.
Ja.
Gut, also ein anderer Vortrag, der sozusagen ein Highlight mit war, war der von Dan Bernstein, bekannt als Programmierer von Qmail und anderer so sicherheitsrelevanter Software. Er legt sehr viel Wert darauf, dass seine Software immer sehr sicher ist. Und dafür ist es nicht jedermanns Sache, wie er das dann macht. Bei QML wird immer kritisiert, ja, das besteht darauf, dass es in ein bestimmtes Verzeichnis installiert wird und solche Dinge. Und er hat einen Vortrag gehalten über Verschlüsselung und Authentifizierung des kompletten Internets. Ah, ja. Hat also einen Vorschlag gemacht, alle Pakete einzeln sozusagen zu verschlüsseln.
Auf IP-Ebene, oder?
Ja, also knapp über IP-Ebene sozusagen.
Okay.
Und statt TCP ein neues Protokoll vorgeschlagen, das eben genau das berücksichtigt, dass eben nicht nur so ein bisschen Quersumme über das Paket gemacht wird, sondern dass eben alles dann verschlüsselt ist und sozusagen auf dieser TCP-Ebene das dann wieder entschlüsselt wird.
Mhm. Wie ist der Stand der Dinge da? Wird sowas von Leuten schon eingesetzt oder ist es im Moment noch komplettes Gedankenexperiment?
Es ist noch ziemlich Gedankenexperiment. Okay. Ich meine mal ehrlich, die ganzen Anwendungen, die es jetzt schon so gibt, die basieren eben auf TCP oder die meisten davon.
Also Phil schreibt gerade, dass UDP da verwendet wird.
Ja.
In dieser, ja.
Aber eben dann draufgesetzt sozusagen auf UDP ein eigenes Verbindungsprotokoll statt TCP, das eben mit diese Verschlüsselung dann macht. Und die andere Hälfte von dem Vortrag war eigentlich ein Bashing von DNSSEC.
Ja.
Also als erstes, ich dachte erst, was will er eigentlich mit DNSSEC und so? Und hat er so erzählt, ja, DNSSEC sei eigentlich das größte DDoS-Tool, das es so gibt.
Ja.
Weil man kann da eine Anfrage stellen und kriegt ungefähr das 30-fache wieder zurück. Und man kann die Anfrage auch für jemand anders stellen.
Ja, cool. Cool, cool. Ja, also, super cool fand ich The Concert. Ich saß da eigentlich mehr oder weniger bloß zufällig drin, das war im großen Saal. Mir ist schon morgens aufgefallen, da steht ein Flügel, also ein Piano, im Saal 1, der war gestern noch nicht da, was ist denn da los? Und ja, The Concert wurde von 3 Männern gehalten, die da wären Alex Antena, Corey Cherovsek und Julian Quentin. Und ja, die haben einen Konzert gehalten, beziehungsweise es war nicht nur ein Konzert, es war ein audiovisuelles Feature. Mehr oder weniger, ich glaube, so hieß auch irgendwas, aber was sie gemacht haben, sie haben ein klassisches Konzert gespielt, Violine, Piano, und haben dazu ein Vortragsfolien gezeigt, also eine Präsentation gezeigt, die wirklich super war, die Idee. Also sie haben gemeint, dass sie das lange vor sich hergeschoben haben, nachdem sie angenommen wurden auf dem Kongress als Vortrag. Und das war echt cool. Also die Präsentation dazu war echt cool gemacht. Wir hören einfach mal rein, weil ich habe da den Mitschnitt habe ich mir mal runtergeladen. Wir hören einfach mal rein, wie das klang. Okay, sorry, das war die falsche CD. Jetzt probieren wir es nochmal mit der richtigen. Thank you. Ja, das ist der Anfang von The Concert. Ich lasse das mal im Hintergrund einfach noch ein bisschen laufen.
Ist ja schön.
Ja, also das war wirklich toll. Klassische Musik, aber nicht nur klassische Musik. Zwischendurch haben sie auch ein paar Musikvideos ganz kurz reingeschnitten. Und auch ein Interview war drin. Und eben die Vortragsfolien dazu, also diese Präsentation dazu.
Das Schöne war, anschließend an diesen Vortrag war eine größere Pause und dann dieser Vortrag von Dan Bernstein, den ich gerade erwähnt hatte. Und ich war dann schon relativ früh, dann während der Pause noch da und dann haben die dann nochmal eingespielt und das war irgendwie ganz nett, weil man muss immer schon früh da sein, damit man noch einen Platz kriegt. Ja. Aber dann ist es eigentlich langweilig, weil man wartet ja nur. Und so bin ich auch noch in den Genuss von dem Konzert gekommen. Auch wenn ich das eigentliche Konzert verpasst hatte.
Ja, diese Zugabe danach, die habe ich gar nicht mitbekommen, leider. Ich war zwar bei dem Konzert an sich dabei. Sie haben auch da schon eine Zugabe gespielt, aber danach, das in der Pause, das habe ich leider nicht mehr mitbekommen. Ja, das war cool. Ja, Katja hat gerade gefragt, was war das eigentlich für eine Präsentation? Was sie gemacht haben, war toll. Das war wie ein Chat. Also sie hatten Folien, das war wie so ein Chatroom und das war so, wie wenn sich diese drei Künstler unterhalten hätten in diesem Chat. Und da ging es eben um Lizenzen, um Copyright, um freie Musik. Und dann haben sie eben gesagt, ja, wenn es diese Copyright-Regelungen zu Beethovens Zeiten gegeben hätte, dann hätte der gar keine Musik machen können. Ja, also...
Ja, es behindert ja heute auch manche Leute irgendwie, die dürfen dann ihre eigene Musik nicht spielen, weil sie bei der GEMA angemeldet sind und so.
Ja,
also ganz seltsame Sachen gibt's da.
Ja, oder wir dürfen unsere Podcasts im Nachhinein nicht veröffentlichen, wenn wir Musik in der Sendung gespielt haben, welche von der GEMA geschützt ist. Ja, das war am zweiten Tag. Am zweiten Tag war sowieso einiges los, fand ich.
Ja, während du im Konzert warst, habe ich mir angehört von Andreas Bock, The Defense is Not Dead.
Ah.
Man muss ja nicht immer nur über Unsicherheit von Rechnern reden, sondern man kann ja auch mal sich überlegen, was mache ich denn, um einen Rechner sicherer zu kriegen. Da ging es hauptsächlich um so Dinge wie Softwareverifikation und so. Eigentlich Dinge, die... Ja, er meinte so, er hätte das im Studium so gelernt und dann sei er rausgekommen in die reale Welt und hat festgestellt, das ist überhaupt nicht relevant, das macht niemand, weil es viel zu kompliziert und eigentlich nur Theorie und sowas. Hm. Aber er hat sich dann doch einige Sachen überlegt, wie man sowas dann vielleicht doch mal irgendwie machen kann und auf anderer Ebene irgendwie in gewisser Weise. Und welche Konzepte man eben so haben kann, um Rechner sicherer zu machen.
Cool. Cool, auf jeden Fall auch noch ein Vortrag, den ich mir dann noch anschauen muss. Das ist ja sowieso immer so die Zeit nach dem Kongress, Zeit für Podcasts und Videos zu hören. Ich mache das dann immer in der Straßenbahn auf meinem tragbaren Player.
Mhm. Ja, es ist auch logisch, es geht nur so, weil es sind drei Säle und überall ist gleichzeitig Vortrag. Selbst wenn man da ist, kriegt man nur maximal ein Drittel, ne?
Ja, das ist also einmal, meistens habe ich mich ganz gut entscheiden können, bloß einmal gab es so wirklich so ein Deadlock, wo ich nicht wusste, in welchen Vortrag ich jetzt gehen soll.
Hast du zufällig die Logikschaltungen ohne Elektronik gehört?
Nee, Seda war da, aber ich habe es leider nicht mitbekommen.
Also das hätte mich auch noch interessiert, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, ich glaube, da war ich noch beim Essen oder so. Da ging es um Schaltungen mit Pneumatik. Das ist so richtig so mit Luftdruck oder mit sowas.
So. Ja, jetzt hier hört man gerade The Concert. Wie gesagt, es war nicht nur klassische Musik, sie haben hin und wieder auch was anderes eingespielt. Okay, dann fahr das hier mal langsam wieder runter. Können wir uns wieder normal unterhalten. Ja. Ja genau, am dritten Tag um 16 Uhr, da waren drei, die mich interessiert haben. Console Hacking 2010 war da. Da war ich nicht drin. Da ging es um Spielekonsolen. wie man eben Spielekonsolen hacken kann. Ich war in Safety on the Open Sea.
Ja, da war ich mit dabei.
Genau, da waren wir zusammen. Da ging es um eine offene, freie Seekarte. An Seekarten stellt man ja noch ein bisschen andere Ansprüche als an Autokarten, an Straßenkarten, weil auf See, da ist es einfach, man kann sich überall bewegen und es ist wichtig, wo jetzt vielleicht eine Untiefe ist oder ein Hindernis.
Ja, er hat das ein bisschen mit OpenStreetMap verglichen. Ja. Bei OpenStreetMap, da kommt es nicht so drauf an, ob die Straße jetzt 10 Meter weiter drüben ist oder nicht. Weil, ich meine, wenn man da fährt, dann sieht man ja, wo die Straße ist und kann sich einfach auch nach Schildern orientieren oder sowas. Auf dem Meer gibt es sowas nicht. Und wenn da die Untiefe eben an einer anderen Stelle ist, dann kracht's. Und insofern hat er auch gemeint, ja, das sei alles viel wichtiger und viel entscheidender und so. Aber ich fand irgendwie, es hat sich so nach den üblichen Argumenten angehört. Ja, so wegen Wikipedia, wo alle mitschreiben, das geht ja gar nicht und so. Und es geht eben doch irgendwie. Also man muss eben damit leben, so wie es ist.
Ja.
Und vielleicht ist es trotzdem noch besser als wie ein Projekt, das eben nicht jeder mitmachen kann.
Aber es ist ja schon so, dass jeder mitmachen kann. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich wollte ihn eigentlich danach noch fragen, also ein paar Fragen stellen. Habe ihn dann aber leider nicht gefunden. Er hat gemeint, sie hätten den Stand im Hackcenter gehabt. Den habe ich leider nicht ausfindig machen können. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, können schon alle mitmachen. Es ist nur so, dass es eben nicht ganz so, dass das Format nicht ganz so offen und generisch ist wie bei OpenStreetMap. Weil bei OpenStreetMap kann man einfach beliebige Objekte erstellen und dann sagen, was es ist. Also sagen, das ist jetzt ein Briefkasten und das ist eine Telefonzelle. Und wenn jemand aber gleichzeitig auf die gleiche Idee kommt und es ein bisschen anders nennt, dann haben wir schon zwei verschiedene Sachen, die eigentlich das Gleiche bezeichnen.
Ja, das kommt bei OpenStreetMap sogar relativ häufig vor, ist mir aufgefallen.
Genau. Genau, für sowas kommt relativ häufig vor und das wollen sie da eben vermeiden, weil da muss einfach klar sein, was ist. Halte ich schon für verständlich. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, es geht schon darum, dass alle da mitmachen können. Ich fand das Konzept cool. Gab es eigentlich eine Internetseite oder so dazu? Habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Bestimmt, aber ich wüsste es nicht auswendig.
Aber seine Folien waren cool.
Ja, so handgeschriebene Folien.
Genau, also
das hat man schon lange nicht mehr gesehen.
Schwarzer Hintergrund und also es sah zumindest handgeschrieben aus, es war bunt und witzig. Man hat aber trotzdem noch die Übersicht. War sehr gut.
Nur richtige Folien gibt es auf dem Kongress nicht mehr. So mit Overhead-Projektor oder
es
sowas.
Es gibt auch gar keine Overhead-Projektoren.
Ja. Aber das hätte er bestimmt gemacht, wenn es das noch gegeben hätte.
Meinst du? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass ihm das schon ganz gut gefallen hat, dass er das digital machen kann. Ja, ja, dann gab es die typischen Kandidaten jedes Jahr, wie CCC-Jahresrückblick, hatten wir vorhin schon gemeint, den Fnord-Jahresrückblick. Das ist der etwas humorvollere Jahresrückblick.
Oh ja, das war ein Tag 3, das war ein richtig harter Tag, weil da gab es irgendwie 3 oder 4 Vorträge hintereinander in Saal 1 und wenn man weiß, da geht jeder hin, dann muss man da rechtzeitig da sein und langes Sitzfleisch beweisen, weil einmal gegangen, Platz weg.
Ja, das ist auch da, wo teilweise Leute von uns 7 Stunden in diesem Saal sitzend verbracht haben, nur um, ja, oder waren schon alle Vorträge interessant, aber eben wusste halt, wenn man vor Fnord rausgeht, dann kommt man auch nicht mehr rein. Wobei sie gesagt haben, dass alle Leute, die rein wollten, reingekommen sind. Also im gemeint vor dem Saal stand niemand mehr am Ende. Ja. Ja, vielleicht haben sie auch ein paar gar nicht versucht, wer weiß. Ja, das war auf jeden Fall lustig. Kann man sich anschauen. Gab ein paar coole Sachen. Also meine Lieblingsfolie war ja die Anzeigetafel von der Bahn, wo dran stand, dieser Zug hat 200 Milliarden, 500 noch was Minuten Verspätung. Fand ich sehr passend. Ja, da gab es immer auch Auszeichnungen für...
Das war beim Nordjahresrückblick, ne?
Ja, genau. Also Auszeichnungen für die dümmste Ausrede und für die beste Polizei, die dümmste Polizeiarbeit, wie war das, die beste, also gemeint, ja, die GSG 9 hat das, denen ist beim Einsatz jemand entwischt, weil ihre Rüstungen zu schwer waren, um dem hinterher über den Zaun zu klettern. Ja, fand ich toll.
Ja, also der Nordjahresrückblick, das ist einfach was, das muss man sich so richtig selber angucken. Im Grunde wie Fefe-Blog, also blog.fefe.de, wer das nicht kennt, soll sich's mal reinziehen. Das ist eigentlich entstanden aus diesem Fnord-Jahresrückblick. Fefe und Frank machen immer diesen Fnord-Jahresrückblick jedes Jahr und sammeln da so Dinge aus der Politik, so, naja, Nachrichten mal ein bisschen anders. Und irgendwann hat Fefe festgestellt, eigentlich ist das viel zu viel, was sich da so ansammelt, um das ein ganzes Jahr aufzusparen. Und so ist sein Blog entstanden. Ja. Und inzwischen machen sie auch einen Videoblog.
Ja, stimmt, das Alternativlos heißt
das,
glaube ich.
Ja, genau, Alternativlos.
Habe ich noch nie gesehen, muss ich zugeben, aber steht, ich habe mir eine ganz lange Liste an Stichpunkten gemacht auf dem Kongress, was ich alles zu tun habe. Weil so ein Kongress, also der motiviert doch jedes Jahr, also wenn man da ist. Wenn ich da anreise, man sitzt in der Keynote und dann die Keynote, also letztes Jahr war sie super, ich war letztes Jahr zum ersten, oder 2009 war ich zum ersten Mal da, 2010 jetzt das zweite Mal und die Keynote, ich war einfach wieder sowas von begeistert, die ist einfach wunderschön und man kommt so richtig in das Gefühl rein und die Motivation ist jetzt da, das heißt, ich habe mir eine ganz lange To-Do-Liste gemacht, da wird es bestimmt auch ein paar Radiosendungen drüber geben. Vielleicht mit dem Part-Time-Scientist, da komme ich gleich noch drauf. Mhm. Ja, und der Fnord-Jahresrückblick, der ist jetzt mittlerweile eigentlich so eine Zusammenfassung vom Fefe-Blog, oder?
Im Grunde ja.
Ja, mit in diese Reihe gehören dann noch die Security Nightmares. War am vierten Tag, glaube ich. Security Nightmares, wo Frank Rieger und wie hieß der?
Ich glaube Ron, oder?
Kann sein. Weiß ich, kenne den Namen leider nicht so genau. Auf jeden Fall, ja genau, Ron ist es. Und die erzählen eben jedes Jahr auf dem Kongress, so machen, schauen praktisch in die Zukunft und sagen voraus, worüber wir im nächsten Jahr lachen werden.
Ja, und dann machen sie natürlich den Rückblick. Was haben sie denn vorhergesagt im letzten Jahr und was davon ist eingetreten und was nicht? Und es gibt so ein paar Klassiker, ich glaube, so mit GSM, das hatten sie irgendwie schon vor vielen Jahren irgendwie vorausgesagt, dass es da mal ordentlich krachen wird. Hm. Und ja, immer wenn es nicht eingetreten ist, aber nächstes Jahr.
Mittlerweile ist es ja eingetreten, GSM ist endgültig platt. War ja 2009 auf dem Kongress, war ja schon ein Vortrag über GSM. Dieses Jahr gab es auch wieder was. Über SMS war ich in einem Vortrag, dann... ein Vortrag war darüber, über einen, der seinen eigenen GSM-Stack geschrieben hat. Da war ich leider nicht drin. Muss ich mir auch noch anschauen.
Ja, und den auch tatsächlich auf einem Telefon hat dann laufen
genau, lassen. Genau, also tatsächlich seinen eigenen GSM-Stack auf dem Telefon laufen lassen. Phil war, glaube ich, da. Hat gerade im Chat geschrieben.
Ja, ich war dann erst im Vortrag danach. Der war auch interessant. Und zwar über Chip und PIN, also über EC-Karten. Und ja, man muss sehen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich mit einer EC-Karte zu bezahlen. Und eine davon ist eben, nennt sich Chip und PIN.
Das ist was jetzt eigentlich im Kommen ist. Also bisher war es ja eher üblich, man hat seine Karte mit Magnetstreifen oder mit PIN, egal, und dann unterschreibt man dafür, dass man bezahlt. Das ist also eine Einverständniserklärung für Bankeinzug.
Ja, wobei die Geschichte mit Unterschrift und die Geschichte mit PIN immer noch zweierlei ist. Also man kann auch mit Magnetstreifen und PIN bezahlen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Ja. Nur da braucht es auf jeden Fall eine Online-Verbindung. Also da verbindet sich der Rechner, wo man bezahlt, also entweder ein Geldautomat oder auch im Laden, verbindet sich tatsächlich mit dem Bankrechner und fragt den, ob die PIN auch stimmt.
Also ja genau, beim Chip und PIN braucht es auf jeden Fall diese Online-Verbindung.
Und bei Chip und PIN ist es auch so, nur dass da eben die Informationen nicht vom Magnetstreifen kommen, sondern von dem Chip.
Genau, also was einfach passiert, man hat dieses Kartenlesegerät, da steckt man seine Karte rein, wenn man damit bezahlen möchte. Dann fragt einen das Gerät nach der PIN, man tippt die PIN ein. Die PIN wird an die Karte gegeben, die Karte sagt, ist die richtig oder falsch. Und dann sagt das bekommt das Gerät mit und das sagt dann der Kasse, ja, ist okay, kann bezahlt werden. Ja, und was die gemacht haben, die haben eine Fake-Karte gebaut, also eine Karte, die gar keine Karte ist, sondern eine Karte nachmacht, die an einen Computer angeschlossen oder an ein Gerät angeschlossen, in der dann die echte Karte drin war. Und dann haben sie irgendeine beliebige PIN eingetippt. Dieses Zwischengerät hat dann der Karte gesagt, ja, wurde unterschrieben, geht klar. Und die Karte hat dann zurückgesendet, geht in Ordnung. Da ist nämlich wohl der Fehler, dass die Karte die gleiche Antwort liefert, egal ob mit PIN bezahlt wird oder Unterschrift. Und dann wurde der Kasse eben mitgeteilt, das geht in Ordnung. Und so konnte man bezahlen.
Ja, also die Antwort ist entweder, ich brauche keine PIN oder die PIN war richtig. Und da wird nicht unterschieden. Das war das Problem.
Ja, genau.
Und dann meinte der Bankcomputer, da hat jemand mit Unterschrift bezahlt, während die Kasse der Meinung war, da hat jemand mit PIN bezahlt.
Genau. Und wissen kann es eigentlich nur die Karte. Ja. Sehen wir mal, bei Geldautomaten funktioniert das nicht, weil da die PIN nicht von der Karte geprüft wird, sondern vom Automaten selber. Aber im Laden ist es schon sinnvoll, dass es auf der Karte ist. Das will man ja eigentlich auch, weil sonst könnte man ja noch mehr Gerät, also noch an noch einer weiteren Stelle ein Gerät dazwischen schalten, dass da was tut. Ja, aber eigentlich war, ja, das war Chip and PIN. Danach kam der Nordjahresrückblick. Dann hatten wir die Security Nightmares. Es lohnt sich auch immer, das anzuschauen, finde ich, im Nachhinein. Ja, was ich super fand, springen wir wieder einen Tag zurück. Das war jetzt dritter und vierter Tag. Springen wir wieder einen Tag zurück zum zweiten. Die Part-Time-Scientists. Warst du da?
Nein.
Warst du letztes Jahr da?
Nein.
Mein Lieblingsvortrag. Also Part-Time-Scientists, das ist eine Gruppe von Leuten, die machen in ihrer Freizeit beim Google Lunar X Project, wie heißt es? Gut, auch Google Lunar X Prize mit. Jetzt habe ich vergessen, wofür das P steht. Auf jeden Fall geht es darum, bis das Ziel ist, bis 2013 ein Fahrzeug zum Mond zu bringen und dort 500 Meter mit diesem Fahrzeug zurückzulegen auf der Mondoberfläche und währenddessen HD-Videos zur Erde zurückzusenden. Wer das zuerst schafft, bekommt ein Preisgeld von, weiß nicht, zweistelliger Millionenbetrag von Google. Ja, und die Part-Time-Scientists, die haben eben letztes Jahr auf dem Kongress, also ich sage immer letztes Jahr, wir haben schon 2011, also 2009, haben sie dieses Projekt vorgestellt zum ersten Mal und ich bin da reingegangen. Wusste nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Und dann haben die tatsächlich davon geredet, dass die privat eben ein Mondfahrzeug bauen und das auf den Mond schießen wollen. Da war ich ziemlich platt. Also war ich echt platt. Ja. Ihr Motto ist Hell yeah, it's rocket science. Finde ich cool, steht überall auf ihren Sachen drin. Ja, und letztes Jahr haben sie eben ihren ersten Mond-Rover-Prototyp vorgestellt. Dieses Jahr haben sie einen zweiten gebaut. Dann arbeiten sie an der Kommunikation dazwischen. Was sie selber bauen, ist dieser Rover, dieses Mondfahrzeug. Und dieses Landungsdevice, also das Teil, was dann auf dem Mond landet. Die Rakete, die kaufen sie ein. Also es ist eine Trägerrakete, die normalerweise Satelliten in die Erdumlaufbahn bringt. Und dann bringen sie eben in die Erdumlaufbahn und diese Landungsdevice, das geht dann weiter zum Mond, soll da landen und dann dort den Rover absetzen.
Ja, von der Erdumlaufbahn bis zum Mond ist ja auch noch ein Stück. Also da braucht man dann schon nochmal Zusatzenergie.
Ja, da bin ich echt super gespannt, wie es da weitergeht. Und sie haben vor 2 Jahren etwa haben sich da als Team angemeldet und mittlerweile, also da lief dieser Prize schon eine Weile, diese Ausschreibung, dieser Wettbewerb, und mittlerweile, es gibt da so ein paar freie Journalisten oder Journalisten, die eben sich diese ganzen Projekte mal angucken und dann so eine Art Wertung machen, an welchem Platz gerade welcher ist, also nach irgendwelchen Kriterien, das haben sie jetzt nicht genau gesagt, nach was. Auf jeden Fall haben es da die Part-Time-Scientists auf den zweiten Platz mittlerweile geschafft, in dieser Rangliste.
Wer ist auf Platz 1?
Habe ich vergessen. Vergessen wir auf Platz 1 ist.
Ein kommerzielles Unternehmen dann, oder?
Ja, sie haben gemeint, einige andere Teams haben dann auch Unterstützung vom amerikanischen Militär und so. Also, und sie machen das halt doch komplett privat. Also sie arbeiten mit dem DLR zusammen, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie die Raketen von denen oder so, sondern sie machen das schon alles selber. Sie benutzen halt ihre Labors und so zum Testen.
Dann kriegen wir vielleicht mal zuverlässige Berichte, ob die Amis tatsächlich 69 auf dem Mond waren.
Ja.
Das ist doch seltsam, ne? Also jetzt haben wir doch echt viel technischen Fortschritt erlebt, so seit dieser Zeit. So 69, also die meisten von euch, ihr wart wahrscheinlich noch gar nicht geboren, ne? Ich weiß, ich war irgendwie ganz klein noch, habe das im Fernsehen so heimlich geguckt. Und,
heimlich?
Ja, mein Kinderzimmer war da in der Nähe und dann habe ich die Tür aufgemacht. Ja, also es kam so spät und so, ne? Da musste ich noch ins Bett. Aber wie gesagt, also seitdem hat sich doch eigentlich einiges getan und trotzdem ist niemand mehr auf dem Mond. Aber damals ging's, ne? Also
ja. Ja, also der Vortrag von denen.
Kennst du den Film Nixon und der Mann im Mond?
Nee.
Also das ist so ein Bericht über was damals alles so passiert ist und naja, ob das vielleicht doch ein Fake war oder sowas.
Ja, vielleicht kriegen wir das jetzt mit, wenn es die Part-Time-Scientists schaffen. Das ist ja, nämlich genau. Auch so eine Zusatzaufgabe ist, ein Foto von der Apollo-Landing-Site zu machen. Und wenn sie das schaffen, kriegen sie irgendwie noch ein paar Millionen dazu. Ja, bin ich super gespannt. Also, wie gesagt, 2013 ist das Ziel. So wie es aussieht, verzögert sich es wohl noch ein bisschen. Ich habe mit dem Carsten von den Part-Time Scientists auf dem Kongress geredet. Und ja, Carsten ist da Embedded System Developer. Also, der arbeitet auf dieser technischen Programmierseite. Die sind ein Team von, ich glaube, an die 50 Leute oder so. Ich glaube, ich habe ihn das auch gefragt. Hören wir doch einfach mal rein, was Carsten da gesagt hat.
Könntest du noch mal kurz sagen, worum es eigentlich bei dem Google Lunar X Preis geht, bei dem ihr mitmacht?
Also bei dem Google Lunar X Preis geht es darum, dass man es schafft, ein Mondfahrzeug zum Mond zu bringen, mit diesen 500 Meter zurückzulegen und währenddessen HD-Videos zur Erde zurückzubringen. Und dasjenige Team, das das als erstes schafft bis Ende 2012, bekommt von Google 20 Millionen Dollar. Und wenn man noch ein paar Bonuspreise erledigt, wie man zum Beispiel eine Apollo-Landing-Site zu fotografieren oder 5 Kilometer zu fahren, die Mondnacht von 14,5 Tagen zu überstehen, bekommt man kommt man noch insgesamt auf 30 Millionen Dollar.
Ende 2012 hast du gesagt. Wie seid ihr da im Zeitplan?
Naja, sagen wir mal so, wir sind ein bisschen entspannter, weil inoffiziell und mittlerweile so halboffiziell auch bekannt ist, dass das bis Ende 2013 beziehungsweise sogar fast 2015 geht. Wir planen aber bisher tatsächlich noch Ende 2012 oder Anfang 2013 zu starten. Und ich würde sagen, wir sind da sehr gut am Entwickeln. Also wenn man so sieht, was wir so alles an Prototypen haben, dann denke ich, sind wir da echt wirklich weit.
Also euer Team ist ja das Part-Time-Scientists-Team. Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind über 50 Leute, die weltweit verteilt daran arbeiten. Und wir haben wirklich aus allen möglichen Ländern Leute, die uns mithelfen. Wir haben so einen kleinen Schwerpunkt in Hamburg für die Elektronik. In Berlin sind wir ein bisschen stärker für das Organisatorische. Und dann haben wir noch halt Österreicher und andere Leute. Aus den USA haben wir auch sehr viele.
Was sind das für Leute, die bei sowas mitmachen?
Ja, ich hoffe doch, dass das alles sehr engagierte Leute sind. Nein, also wir sind da wirklich einfach Leute, die aus Leidenschaft an Techniken basteln. Also wir machen das alle, weil wir derbe Spaß daran haben und weil wir wirklich das Ding auf dem Mond fahren sehen. Also in unserem Team wird auch gar nicht über das Geld geredet, was man da gewinnen kann, sondern es geht wirklich eben darum, einfach mal zu zeigen, man braucht keine NASA, ESA oder DLR und 100 Millionen Euro zu haben, um zum Mond zu kommen. Das geht auch einfach wesentlich besser, wenn man das mit ordentlich Leidenschaft macht.
Also richtiges Hacking.
Definitiv, ja.
Wie habt ihr euch zusammengefunden? Also wer ist auf die Idee gekommen, damit zu machen? Wie habt ihr die Leute gefunden?
Also im Anfang 2009 hatte Robert Böhme von dem Google Lunar X Preis erfahren und dachte sich, ja, das ist ja mal eine ganz nette Idee. Hat dann mal bei ehemaligen Arbeitskollegen rumgefragt, ob die nicht auch Lust hätten, damit zu machen. Und die haben sich ein paar Grundkonzepte überlegt, wie man das machen könnte. Und im Juni 2009 haben sie dann das Team gegründet und sind eingetreten. das beinhaltet auch, dass sie die $10,000 Startgeld bezahlt haben.
Oh, okay, das ist eine ganz schöne Menge. Ihr habt vorhin in einem Vortrag erwähnt, dass ihr versucht, so oft wie möglich Studenten mit einzubeziehen, beziehungsweise ja, Leute mit einzubeziehen. Was erhofft ihr euch dann von eurem Projekt jetzt, außer Spaß dran zu haben und eben zu sehen, wir bekommen was auf dem Mond?
Na, also ich hoffe doch, dass die junge Generation, die Apollo-Landung nicht live verfolgt hat, dann wenigstens unsere Landung live verfolgt und dadurch dann halt einfach die Begeisterung wächst, dass man sehen kann, wie man mit kleinen Mitteln so etwas richtig Geiles machen kann, wie Rocket Science sozusagen. Und ich glaube, das wird einige motivieren, dann eben Ingenieur zu werden oder Hacker oder so. Also da kann man auf jeden Fall ein paar neue rekrutieren.
Wird es auf zukünftigen Kongressen neue Updates geben von euch?
Also ich glaube, so aktiv wie wir sind und bei dem Tempo, was wir derzeit vorlegen, werden wir beim 28C3 bestimmt eine Menge zu zeigen haben. Und ich glaube, da viele den Vortrag ganz nett fanden, bin ich recht zuversichtlich, dass wir auch wieder da sein werden.
Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Okay, dann vielen Dank.
Dankeschön.
Ja,
bitteschön.
Ja, das war Carsten von den Part-Time Scientists auf dem 27. Chaos Communication Kongress 2010, war in Berlin, vergangene Woche. Klasse. Ich bin immer wieder so begeistert, wenn ich dran denke. Einfach mal was zum Mond schießen. Es sind 50 Leute. Sie machen das in ihrer Freizeit. Also es gibt kaum jemanden, der da zur Arbeitszeit daran arbeitet. Die Website von dem Part-Time Scientist ist www.part-time-scientists.com. Link findet sich auch auf der Seite zu unserer Sendung auf devradio.de. Ich habe gesagt, sie haben ihren zweiten, den zweiten Prototyp ihres Mondrovers vorgestellt. Ist toll, ich muss da mal noch ein Foto auf unserem Blog hochladen. Das ist, sieht toll aus. Sieht ein bisschen aus wie Wall-E, wer den Film kennt.
Sehr süß.
Ja, der war cool. Und was sie auch hatten, sie haben eine billigere Version dieses Rovers erstellt, damit die Programmierer was zum Spielen haben. Also gemeint, ja, es ist so, wenn man halt programmiert und dann nicht sieht, was dieses Programm tut, dann fehlt so ein bisschen die Motivation und deshalb haben sie halt so eine günstigere Version dieses Rovers, dieses Mondroboters erstellt, damit die nur noch ein bisschen was sehen kann. Und man kann die bei denen auch bestellen. Also die Teile dazu kann man da bestellen. Das ist so Metallgehäuse mit vier Rädern und dann kann man auch Programme für diesen Mondrover schreiben. Ja, gemeint, ja, das ist schon ein Unterschied, weil.
Und die teure Version, ist die schon fertig? Oder?
Der steht da. Das ist jetzt schon die zweite teure Version, gemeint über 10.000 Euro, also mehrere 10.000 Euro kostet es, dieses Teil zu entwickeln und das günstige irgendwie einige hundert. Ja, und es wird aber nicht die finale Version sein, also sie haben gemeint, sie haben noch weiter vor, Verbesserungen zu machen. Da sind sie es jetzt schon, also sie haben jetzt neue Räder entwickelt, also ein Reifenprofil, das dann in der Lage sein soll, sich auf der Mondoberfläche fortzubewegen. Sie haben gemeint, das ist ein bisschen schwierig, das hier zu testen, weil hier ist einfach die Gravitation ganz anders als auf dem Mond. Die Anziehungskraft und ja. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Ein bisschen weniger Nutzlast drauf packen, ne?
Ja. Das Gewicht von dem Rover an sich ist schon zu schwer, um hier überhaupt auf der Erde funktionieren zu können, weil die Räder, das Fahrgestell ist auch gefedert und die Federn, die halten einfach schon das Gewicht von diesem Teil nicht richtig aus. Ja, machen wir mal nochmal Musik kurz und wenn ihr auch auf dem 27C3 wart und gerade zuhört, jetzt ist noch die letzte halbe Stunde, die letzte Chance noch hier anzurufen und zu sagen, was ihr toll fandet. Oder auch nochmal in Chat reinzuschauen. Unsere Telefonnummer ist die 0731 für als Ulmer Vorwahl. Also 0731 für Ulm und dann 938-6299 direkt hier ins Studio. 0731 938-6299 oder der IRC-Chat im Channel DevRadio auf irc.bn-ulm.de. Und jetzt geht es weiter mit Stephen Dunstan, 360 Degrees.
mission was done, and now I got two strikes against me, but it won't get me down. Mistake number three, it ain't gonna happen to me, 'cause I'm turning things around. I come full circle in my philosophies, I turn myself around 360 degrees. I'm a new man, baby, and I'm down on my knees. I turn myself around 360 degrees, yeah. We're talking grades over bone and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got it going on. He is the American dream man. He is the ultimate clear man. Oh, it's the American.
I'm of an American man.
Ja, das war Leslie Hunt mit American Dream Man. Ihr hört Radio Free FM. Und wie alle 14 Tage sonntags zwischen 13 und 15 Uhr hört ihr Def Radio auf Radio Free FM. Und heute reden wir über den 27. Chaos Communication Kongress. Katja, du wolltest was wissen, oder?
Ja, richtig. Jürgen, erzähl doch mal vom literarischen Abend.
Ja, der literarische Abend, das war quasi direkt nach den Part-Time Scientists, allerdings in Saal 2. Im Grunde Besprechung von Büchern. Und zwar nicht Bücher irgendwie TCP-IP-Dingensbummens, sondern Romane. Überwiegend natürlich Science-Fiction in diese Richtung.
Auch Fantasy ein bisschen.
Auch Fantasy, also naja, das, was Nerds halt so typischerweise lesen oder lesen sollten. Und also ich habe schon festgestellt, es waren viele Bücher dabei, die ich entweder gelesen habe, oder die auf der dringenden To-Do-Liste stehen. So nach dem Motto, das habe ich schon letztes Jahr irgendwie beim Kongress gehört, dass man das mal lesen soll. Und ich habe mir es ja damals schon vorgenommen. Und dieses Jahr, oh scheiße, ich habe es immer noch nicht gelesen. So eins davon ist von Bruce Sterling, Zeitgeist. Das, oder der Schockwellenreiter vom, na, sag's mir. Ich kann es gerade nicht sagen, Schockwellenreitender jedenfalls. Also das sind so Dinge, die habe ich mir schon lange mal irgendwo, entweder hat es der oder jener erwähnt, und wo ich mir denke, ja, die muss ich mal. Was ich inzwischen gelesen habe, ist das Cryptonomicon von Neal Stephenson. Überhaupt so einige Bücher von Stephenson haben sie besprochen, unter anderem auch das Diamond Age.
Ist auch Snow Crash, ist es auch von dem?
Snow Crash ist auch von dem. Die habe ich inzwischen alle durch.
Und lohnt sich?
Ja, muss man sagen. Wobei jemand hatte empfohlen, gerade in diesem Vortrag, das Cryptonomicon doch unbedingt auf Englisch zu lesen, weil da ging doch in der deutschen Übersetzung viel verloren. Ich hatte es auf Deutsch gelesen und ich muss sagen, ich weiß nicht. Es gibt schon so streckenweise Passagen in dem Buch. Es ist sehr lang. Viele Seiten und dann auch noch klein gedruckt. Ich weiß nicht, ob mir das auf Englisch nicht dann doch zu lang geworden wäre. Im Deutschen kann ich leichter mal so ein bisschen drüber lesen und kriege trotzdem noch mit, um was es geht, ohne dass ich jetzt so genau aufpassen muss. Also ich glaube, das hatte ich letztes Jahr gelesen, als ich gerade zum Kongress unterwegs war. Da hatte ich zu Weihnachten irgendwie gekriegt und war dann auf dem Weg zum Kongress. Da ist man ja immer irgendwie im Zug oder sonst irgendwie unterwegs und hat viel Zeit, sich so ein Buch reinzuziehen.
Langley fragt gerade, ob John Brunner der Autor ist, Schockwellenreiter.
Ja, genau.
Ja. Genau, danke Langley.
Ah, das ist Nico, ne?
Jetzt ist er geoutet.
Entschuldigung.
Okay. Literarischer Abend war auch wieder am Tag 2, also Zeit, oder?
Nee, ja, genau, Tag 2.
Also Tag 2 war super was los. Tag 2, erster Vortrag in Saal 1, hieß File nach Print nach Electronics. Ja, war ich drin? Geil. und zwar.
Geht das so um Schaltungslayout oder?
Ja, es ging darum, also wenn man sich eine Platine machen möchte, eine elektronische Schaltung, dann kann man die entweder sich das Layout halt machen und das dann fertigen lassen, oder es gibt halt auch die Möglichkeit, seine Platinen selber zu ätzen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe das erst einmal gemacht, da haben wir das Layout gemacht, das mit einem Laserdrucker auf so Papier ausgedruckt, auf so Katalogpapier, so glänziges Papier, das dann auf die Platine drauf gebügelt.
War das für den Toaster, oder?
Ja, das war für unseren Toaster. Das haben wir auf die Platine drauf gebügelt, dann das Papier vorsichtig abgemacht, also das Papier nass gemacht und vorsichtig abgefusselt, abgefriemelt, und dann diese ganze Platine in eine Lauge rein, damit sich an den Stellen, wo eben dieses Bild nicht ist, wo diese schwarzen Striche nicht sind, das Kupfer von der Platine löst. Ja, und dann ist die Platine fertig.
Ja, der Klassiker ist ja eigentlich so mit Fotolack. Dass man so einen Fotolack hat und den dann belichtet und dann quasi wie ein so klassisches Foto entwickelt. Und dann hat man sozusagen eine Schutzschicht an den Stellen, die nicht geätzt werden sollen. Hm. Und an den anderen Stellen, da hängt man es dann in irgendein Säurebad und kann dann da ein Stück abtragen.
Genau, also gibt es verschiedene Ansätze und die Idee ist immer gleich. Man macht dann die Stellen, wo die Leiterbahnen sind, auf der Platine macht man irgendein Material, das eben nicht von dieser Lauge weggeätzt wird. Und er hat sich dann gedacht, hey, ist viel cooler, das direkt drauf zu machen. Und er hat einen Drucker auseinandergebaut, einen Tintenstrahldrucker. Und es gibt schon so Ansätze, dass man so das mit Tintenstrahldruckern macht und dann diese Tinte, also dieses Teil dann backt, also die Tinte dadurch trocknet und wasserfest macht. Da braucht man auch irgendwie Spezialtinte oder so. Aber sein Ansatz war, da Wachs für zu nehmen, also einfach Kerzenwachs. Hat diesen Drucker auseinandergebaut, hat den Druckkopf genommen und hat da Kerzenwachs stattdessen reingemacht und dann mit Kerzenwachs gedruckt.
Aber das muss ja heiß sein, damit es flüssig ist.
Mhm. Der Schmelzpunkt von dem Wachs war, glaube ich, bei 70 Grad. Und die Lauge, hat er gemeint, hat er bei 50 Grad. Und ja, das wird sowieso heiß in diesem Ding. Er hat das irgendwie mit Piezo-Effekt.
Ging ja, das, stimmt. Natürlich, diese Tintenstrahldrucker, da wird es sowieso warm. Aber in der Tinte selber, also im Vorratsbehälter ja eigentlich nicht.
Ja, er hat auch den Vorratsbehälter weggetan. Also er hat nur diese Düsen.
Ah ja.
Und hat sich dann selber so einen Aufsatz aus Aluminium gebaut. Er hat das meiste vom Drucker hat er weggeschmissen. Das Einzige, was noch drauf ist, ist eben diese Düsen, diese Spritzen. Darauf hat er seinen eigenen Behälter. Und ja, die Steuerung hat er auch komplett selber gemacht. Also er hat die Motoren davon noch verwendet und einen Digital-Analog-Wandler von diesem Drucker. Aber den Rest hat er sich selber zusammengebaut, ja. Und das fand ich cool. Und ja, es war nicht ganz so einfach, gab schon ein bisschen Probleme, aber die Ergebnisse, die er doch dann zum Ende erhalten hat, die waren schon beeindruckend. Also er schafft es, sehr präzise richtige Strukturen zu machen. Manchmal haben diese Leiterbahnen ganz kleine Löcher drin. Aber es war ganz gut. Das, was auch ganz cool war, er hat aus diesem Wachs so 3D-Modelle gebaut, die man dann mit dem Mikroskop angucken konnte. Und dann hat er da so Mini-3D-Modelle mit diesem Wachs und diesem Drucker gebaut. Ja, nochmal ein Hinweis auf die Aufnahmen vom Kongress. Im Video sieht man das bestimmt. Auch mit Live-Vorführung. Da hat er aber nicht den Drucker live gezeigt, sondern nur die Platine, wo da eben diese Wachsschicht drauf war und die ist dann geätzt. Das hätte sonst wohl zu lange gedauert. Ja, das war cool.
Ja, um die Zeit hatte ich noch ein bisschen Schlafbedarf, weil ich war am Tag vorher noch irgendwie ewig im Hackcenter unten und hat mit Volker diskutiert.
Ah ja.
Weil irgendwie ist es auch ganz witzig auf dem Kongress, man trifft die Ulmer, die man sonst nie sieht. Oder die ehemaligen Ulmer, je nachdem.
Ja, ich habe eigentlich sonst keine getroffen.
Ja, es waren nicht so viele da. Also wenn man sonst immer trifft, das Sven Übelacker, den habe ich nicht gesehen.
Na gut, ich kenne die Leute auch vom Sehen nicht unbedingt. Ich bin ja ganz neu dabei.
Ja, also manchmal hat man beim Kongress oder auch zu solchen Gelegenheiten irgendwie das Vergnügen so nach dem Motto, guck mal, kennst du den schon? Der ist auch beim CCC Ulm. Ich hatte es auch mal in der Mensa, da bin ich mit 3 Leuten essen gegangen und das waren alles ehemalige CCCler und die kannten sich gegenseitig alle 3 nicht.
Ja. Ja, passiert.
Also so gehen die Generationen vorbei.
Ja, ich habe gerade, du hast gemeint, du warst am ersten Tag noch ziemlich lange im Hackcenter. Ich habe jetzt gerade hier mir nochmal den Fahrplan vom ersten Tag angeschaut. Ich hatte es fast schon wieder vergessen. Das war ja auch ganz schön cool. Da gab es die Keynote, über die haben wir schon mehrfach gesprochen. Kann ich nur nochmal wiederholen. Schaut euch die an, die ist genial. Dann war ich in Code Deobfuscation bei Optimization. Da ging es um ja, ich disassembliere was, optimiere dann den Code und assembliere das wieder und dann ist es besser. Beziehungsweise dann kann ich es besser lesen, weil es eben optimiert ist und besser lesbar. Und wenn man es dann wieder kompilieren würde, müsste es eigentlich schneller sein. Ja, dann ging es um Profiling von Verhalten im Web. Also, dass man anhand dessen, was jemand anschaut, das Leuten zuordnen kann. Das war wirklich interessant. Also, die haben da Tests gemacht, so eine Studie gemacht, haben sie den Traffic von Leuten, die den eben denen zur Verfügung gestellt haben, haben sie nur anhand der Paketheader angeschaut, also welche IPs sind daran beteiligt und solche Sachen. Und nur daran konnten sie es eben mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen, wem das gehört, selbst wenn das über Tor oder sowas ging.
Ah ja. Also ich weiß, dass man Browser relativ leicht identifizieren kann.
Ja genau, so Browser, das haben sie auch gesagt. Sie identifizieren Browser daran, in welcher Reihenfolge sie die Header beim HTTP-Request senden. Mhm. Sie haben gesagt, der Firefox, der sendet zuerst Host-Doppelpunkt und dann alles andere und zum Schluss Cookie. Und Internet Explorer macht es andersrum und Netscape und so weiter. Also jeder hat da seine eigene Reihenfolge von Headern.
Ja, auch so Sachen, welche Sprachen man akzeptiert und welche Formate und so weiter, das ist wohl sehr browserspezifisch. Und wenn man JavaScript abschaltet, dann gehört man sowieso zu einer kleinen identifizierbaren Gruppe und so weiter.
Ja.
Also wenn man so in unserem Bekanntenkreis, da ist es eigentlich normal, jeder hat das NoScript-Plugin, ne? Aber irgendwie da draußen in der Welt ist es wohl nicht so. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen.
Ja, das ist, verschlüsselt ja auch
die Minderheit.
Verschlüsselt auch niemand seine Mails, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Und das Leuten beizubringen ist ganz schön schwer. Also, naja, lassen wir das Thema. Ja, das war das Profiling, Contemporary Profiling of Web Users. Danach war ich nirgends. Danach war ich, weiß ich, glaube im Hack Center oder so. Dann war ich aber im Saal 1 in SMS Odeath.
Ja, da war ich auch. Ich war eigentlich fast den ganzen Tag im Saal 1. Also erst in dem Zensursula-Vortrag von Alva Freude. Der kommt ja aus der Gegend hier. Der war ja auch schon mal im Chaos-Seminar. Hat da einen Vortrag gehalten. Und dann hinterher in dem Whistleblowing-Vortrag. Das war auch ein relativ großer Block im ganzen Kongress. Die hatten auch so eine kleine Ausstellung. Mhm. Also wer unten sozusagen zwischen Eingang und Hackcenter da entlang gelaufen ist, die hatten lauter so Bilder aufgehängt von Leuten, die Whistleblower sind.
Ja, eben Leute, die auf Missstände aufmerksam machen wollen oder machen.
Ja, also sie haben ja schon mal klargestellt, was eigentlich ein Whistleblower ist. Und ein typisches Verhalten von einem Whistleblower ist, er versucht erstmal über gängige Kanäle, also was weiß ich, er fragt seinen Chef oder sowas.
Mhm.
Und sagt, ja, hier geht was schief. Und nur wenn da dann keine Response kommt, dann eskaliert es irgendwie. Und häufig haben solche Whistleblower eben Probleme, weil sie eben hinterher von ihrer Firma Ärger kriegen, sie hätten sowas nicht öffentlich machen dürfen oder sowas.
Ja. Ja, am gleichen Tag gab es dann die gesamte Technik ist sicher. Das war das mit den Chip in. Ne, das war nicht das mit dem Chip in. Hä, was war denn das? Ah, nein, das war auf den neuen Personalausweis. Der neue elektronische Personalausweis in Deutschland. Da haben sie ihm gezeigt, die gesamte Technik ist sicher, war eben ein Zitat, was jemand behauptet hatte.
Das war wahrscheinlich irgendein Innenminister oder sowas.
Ich glaube, es war sogar eine Frau. Egal, auf jeden Fall der neue elektronische Personalausweis ist an sich noch nicht geknackt, aber eben die ganze Technik außenrum ist nicht so wirklich sicher. Also die Ausweis-App wurde am ersten Tag schon gehackt. Dadurch,
ja klar, den Ausweis zu hacken ist ja auch nicht so einfach, weil den hat ja noch keiner.
Ja genau, den Ausweis gibt es ja noch nirgends. Ja, dann diese Lesegeräte, die es in drei verschiedenen Versionen gibt, da gab es dann auch schon wieder Probleme, ja. Ja.
Anschließend. Ja, wolltest du noch was erzählen zu SMS or Death?
Ach so, ja, ganz kurz.
Da hatte ich dich unterbrochen.
Ja, sorry, kann man ganz kurz dazu sagen. Es ging um Nicht-Smartphones, also ausdrücklich Nicht-Smartphones, sondern um sogenannte Feature-Phones, das, was es bis vor einem Jahr noch gab.
Ja, also die sind für Verhältnisse von früher schon ziemlich smart, aber halt nicht explizite Smartphones, wie man das heute so kennt, so ab iPhone aufwärts und so.
Ja, und sie haben halt damit SMS rumexperimentiert, was passiert, wenn man den SMS mit falschen Header-Flags und so schickt. Und sie haben es bei allen, also sie haben, ich glaube, 5 Hersteller oder so getestet und bei allen Modellen von allen Herstellern haben sie es geschafft, diese Geräte irgendwie dazu zu bringen, dass sie etwas tun, was sie normal nicht tun sollten. Typischerweise haben sie sich ausgeschaltet oder neu gestartet.
Ja, eins war dabei, da hieß es ja, die Applikation, die eben das SMS da empfängt, die sei dann gecrashed. Und das sei zwar kein Problem für das Handy, weil es halt diese Applikation dann neu starten, aber wenn das 3-mal nacheinander passiert, dann schaltet es sich ab.
Ja.
Naja, schickt man halt 3 SMS.
Ja, beziehungsweise oft ist es so, dass die Applikation crasht, bevor sie das Acknowledge zurück ans Netz sendet, an den Netzbetreiber sendet. Das heißt, der Netzbetreiber glaubt, sie wäre nicht zustellbar und schickt es selber nochmal nach einer Minute.
Yay, prima.
dann kann man sich das auch sparen. Ja, abends, der letzte Vortrag in Saal 1 war Adventures in Analyzing Stuxnet.
Oh ja, hast du den gehört?
Ja, habe ich gehört von Bruce Dang, weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Eigentlich wäre noch ein zweiter dabei gewesen, Peter Ferry. Die beiden arbeiten bei der zuständigen Abteilung bei Microsoft. Und ja, die haben ihm erzählt, wie war es, als sie von Stuxnet erfahren hatten, wie war die Arbeit, das zu analysieren und rauszufinden. Und hat er gemeint, ja, das war, also am Anfang war denen gar nicht so bewusst. Oder es war nicht sofort klar, was das eigentlich für Ausmaße hat. Am Anfang hatten sie eigentlich gar keine Lust, sich das anzuschauen, haben gemeint so, ja, schon wieder so ein USB-Stick-Exploit, ist uralt, ist schon längst gefixt, die Leute müssten nur mal updaten. Aber dann hat sich eben doch nach und nach rausgestellt, oh, da ist ein Zero-Day-Exploit, da noch einer und da ein dritter. Und dann hat wohl der Manager von denen oder so gemeint, ja, schaut euch das nochmal an. Beziehungsweise sie hatten da irgendwie Kontakt mit einer Antivirenfirma oder mit einem Freund, weiß nicht, und dann noch festgestellt, oh ja, ein Netzwerk, übers Netzwerk verbreitet der sich auch noch. Hat er gesagt, ja, er hat dann, das testet er normalerweise nicht, er macht das normalerweise nur lokal und hat er sich halt ein kleines Netzwerk aufgebaut, hat den Stick da reingesteckt, ist zum Mittagessen gegangen und als er zurückkam, waren halt plötzlich alle Rechner in dem Netzwerk infiziert. Und das ging dann wohl über einen Printer-Gast-Account von Windows. Ja, also super interessant. Stuxnet interessiert mich eh, also das ist ja der Hammer, was da abging. Also ich wette ja, dass da mal ein Film drüber gedreht wird, über ein Stuxnet. Kann ich mir super vorstellen, da einen Film drüber zu drehen.
Ja, Viren gibt es 2 Sorten. Entweder man dreht einen Film drüber oder er war vorher in einem Film.
Ja, aber also Stuxnet, das war jetzt schon, das ist jetzt schon was Neues, Besonderes. So groß noch nie was. Also der Aufwand, der da betrieben worden sein muss, um dieses Software zu schreiben, Hammer. Lässt einen schon ein bisschen schlucken.
Auch noch in Saal 1 am ersten Tag war der Vortrag über Netzneutralität und Quality of Service. Der hatte eine besondere Komponente, weil der wurde im, ich glaube, Deutschlandfunk war das, live übertragen. Und zwar der gesamte Vortrag. Also bei FreeFM kennt man das ja, dass mal irgendwie ein längerer Redebeitrag ist oder so. Aber so die ganzen kommerziellen Radios, die haben dann doch irgendwie 90% Musik und zwischendurch erzählt mal jemand was. Und da hatten sie tatsächlich diesen ganzen Vortrag eine Stunde lang live gestreamt. Und da war natürlich auch einer von den Radiomachern dann mit auf dem Podium gesessen. Und dieser Scusi, der betreibt so einen Blog. Und der Andreas Bock vom CCC. Und die hatten dann eben eine Diskussion über Netzneutralität. Und bei Netzneutralität, da geht es eigentlich darum, dass IP-Pakete nicht aufgrund von, ihrer Herkunft diskriminiert werden sollen, sozusagen. Also man kann sich das so vorstellen, dass ein Internetprovider nicht irgendwie sagen darf, dieses IP-Paket kommt von diesem, also was weiß ich, von Google oder so, das kostet mehr oder das wird langsamer transportiert oder irgendwie sowas, weil das vielleicht ein Konkurrent von dem ist. sowas sollte halt nicht passieren. Ich glaube, es gibt einen Fall, wo das tatsächlich irgendwie schon praktiziert wird. Also sozusagen der Verstoß gegen die Netzneutralität auf irgendwelchen Telefonen, die Internetverbindungen machen, wird unterbunden, dass da Skype drüber läuft. Und ich meine, es ist natürlich verständlich, wenn man sagt, naja, es ist ja, ich bin ein Telefonprovider und die Leute sollen gefälligst mein Telefonnetz benutzen, wenn sie telefonieren sollen. Aber es ist eigentlich eine gefährliche Sache, weil man wählt dann den einen aus und dann bleibt vielleicht nicht dabei, sondern dann sagt man, naja, und wenn es von da kommt, dann machen wir das bevorzugt und so weiter. Aber die genaue Definition von Netzneutralität ist natürlich etwas schwieriger. Also der Andreas Bock vom CCC, der war eigentlich eher so ein bisschen reservierter und sagte, naja, vielleicht so ein bisschen was anderes kann man schon mal machen, weil vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wenn ich den dicken Video aus dem Netz ziehe, dass dann auch tatsächlich die Pakete immer gleich da sind oder so, weil es ist eh viel, da brauche ich nur Bandbreite. Aber wenn ich jetzt meinetwegen IP-Telefonie mache, dann will ich eigentlich, dass das Paket schnell da ist und eine gewisse Response-Zeit auch vorhanden ist. Aber dafür brauche ich auch gar nicht so viel Bandbreite. Und solche Dinge, dass man da eben Quality of Service sozusagen mit reinbringt und sozusagen ein Express-Paket haben kann. So wie man das bei der Post auch hat, da klebt man eine andere Briefmarke drauf und schon wird das Paket ein bisschen schneller befördert. Und sowas wollte er eigentlich schon für IP auch haben. Eben damit er gewisse Dienste für sich priorisieren kann.
Gibt's ja eigentlich schon, wird nur nicht umgesetzt von den Routern und von den Netzen.
Aber die Idee ist natürlich irgendwie ganz nett.
Ja, es ist schon klar, dass
aber es widerspricht sich eben so leicht mit dieser Idee der Netzneutralität. Und
ich kann bei Unix kann ich ja auch sagen, mein Prozess, der braucht jetzt nicht möglichst viel Rechenleistung. Ich möchte nur, dass der halt irgendwann fertig ist und dann kann ich sagen, der hat eine niedrigere Priorität. Mhm. Und das ist doch sowas Ähnliches. Also ich finde es eigentlich den richtigen Ansatz zu sagen, dass man die Paketen gleich sagt, ja, ich will zwar ankommen, aber mir ist es nicht so wichtig, sofort da zu sein.
Ja, kann man also sich um solche Dinge ging es jedenfalls in dem Vortrag und das war auch ganz nett, weil durch das, dass es dann live gestreamt worden ist, sie hatten irgendwie, ich glaube, 10 Minuten nach offiziellem Vortragsbeginn ging dann die Radiosendung los und dann gab es erst so einen kleinen Moment dann auf dem Podium, so nach dem Motto, ja, eigentlich sind wir jetzt bereit, aber wir können noch nicht anfangen, weil das Radio ist noch nicht so weit.
Es gab noch einen zweiten Vortrag oder diese Podiumsdiskussion, Radio der Zukunft, die wurde auch live im Deutschlandfunk übertragen.
Ah ja.
Da war Tim Pritloff und einer vom Deutschlandfunk haben moderiert. Und dann war noch der Intendant vom Deutschlandfunk und der Chef vom D-Radio Wissen, so ein Online-Radio vom Deutschlandradio. Ja, wir sind eigentlich schon wieder so ziemlich am Ende. Wir sind natürlich, wie immer, nicht ganz durchgekommen mit unseren Sachen. Wir könnten bestimmt noch mal eine Stunde über die Vorträge reden.
Oder ja, auch zwei vielleicht oder drei. Haben wir in 2 Wochen noch mal irgendwie Gelegenheit dazu.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja neues Jahr, 2011. Wie geht's denn weiter bei uns? Als nächstes natürlich die Sendung in zwei Wochen, in 14 Tagen. Vielleicht kommt da noch mal was über den Kongress. Schauen wir mal. Ich bin da nicht da. Ich hoffe, der Hannes übernimmt es. Werde in Stuttgart sein zu der Zeit. Unser Hackspace hat Geburtstag.
Oh, der erste?
Der erste Geburtstag unseres Hackspace am 16. Januar, genau heute in 14 Tagen. Also schauen wir mal, ob wir uns da noch was ausdenken. Was ich super gerne hätte, wäre eine komplette Defradio-Sendung mit dem Part-Time Scientist. Ich habe mich mit dem Carsten, mit dem wir vorhin das Interview gezeigt haben, gespielt haben, habe ich mich unterhalten, ob wir das nicht mal machen möchten. Und vielleicht gibt es da mal was, können wir gespannt sein. Eine komplette Sendung mit denen. Ja, und ein bisschen weiter geschaut, es gibt auch das Camp dieses Jahr, das Chaos Communication Camp, was nur alle 4 Jahre stattfindet und ich glaube erst zum 3. oder 4. Mal. Sowas wie der Kongress, naja, ein bisschen, also auf jeden Fall.
Nur halt draußen und mit Zelten und im Sommer.
Genau, im Sommer, Leute treffen sich auf dem Zeltplatz, also es ist eigentlich ein alter Flughafen, wenn ich es richtig verstanden habe, altes Flugfeld. Und da wird gecampt, da gibt's Internet und da gibt's viel mit Computern, Hacken und Chaos. Ja, gibt's sonst irgendwelche Besonderheiten dieses Jahr, die noch aufkommen?
Das Übliche, ja. Es wird wieder ein Easter Hack geben, wir werden wieder Chaos-Seminare haben.
Genau.
Auch also wenn die Planungen mal wieder nicht so detailliert fortgeschritten sind. Es gibt so viele Vorträge, die so, naja, für irgendwann mal geplant sind.
Ja, ja.
Und die werden Jahr um Jahr irgendwie so vor sich hergeschoben.
Von mir auch. Ja, es ist nun mal so. Also, es gibt wie immer einmal im Monat, den 2. Montag im Monat an der Uni, das Chaos-Seminar an der Universität Ulm, im H20 üblicherweise. Die übrigen Montage des Monats treffen wir uns zurzeit vor dem BC-Fachschaftsbüro im Gebäude Kreuz O27 an der Uni. Wer möchte, kann da vorbeischauen. Es gibt natürlich Radio alle 2 Wochen, da sind wir gerade gut dabei. Jede Menge Themen und Ideen. Wie gesagt, in 2 Wochen Hackspace-Geburtstag, vielleicht nochmal über den Kongress, mal schauen. Ja, dann wünschen wir euch einen guten Jahresanfang. Und wenn ihr nichts mehr jetzt zum Kongress noch ganz kurz reinzuschieben habt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, danke Jürgen, Katja, dass ihr da wart.
Problem.
Und bis in 2 Wochen. Ciao.